Ja, ganz herzlichen Dank unserem Musikteam. Ich bin gerade etwas verschrocken, ich denke, es tönt wie Advent so an, so, gell? Aber meine Prediger sind adventlich. Aber also wirklich ganz herzlichen Dank für euren Einsatz. Aber wir haben schon richtig, es ist bald Frühling. Und was weiß ich, gell, wie das zum Frühling passt. Auf jeden Fall habe ich im Internet herausgefunden, wenn man eine Leihmutterschaft gerne hätte, dann muss man ein bisschen viel Geld ausgeben. 22.650 Euro kostet das Baby, wenn man es in der Ukraine von einer Leihmutter austragen lässt. Also wirklich richtig viel Geld. Die Krankenkasse zahlt wahrscheinlich nichts dran. Aber es ist nur die quasi M-Budget-Variante. Wenn man es teurer haben will, mit Komfortgarantie, merkt man, man zahlt ganz schnell mal das Doppelte. Aber der grösste Teil von dem Geld kommt nicht die Leihmutter rüber, sondern es kommt der Doktor rüber, der die ganzen Behandlungen macht. Die Fruchtbarkeitsklinik, und darum gibt es auch Leute, die sagen, Leihmutterschaft ist eigentlich so eine Art moderne Sklaverei. Könnte sagen, es ist fast ein bisschen Menschenhandel. Auf jeden Fall weiß man, der Leihmutter tut es nicht unbedingt gut. Ist schon klar, gell, wenn man 9 Monate schwanger ist und dann kommt das Kind auf die Welt, dann muss man es einfach abgeben. Also das ist schon ganz besondere psychische Belastung. Ja, ich denke, es ist etwas Modernes, gell, Leihmutterschaft. Gibt es erst jetzt, aber es ist eigentlich ein uralter Zopf. Wir finden es nämlich schon im ersten Buch von der Bibel. Da gibt es schon eine Geschichte von einer Leihmutter. Es ist immer wieder spannend, wie aktuell die Bibel ist. Es gibt ganz viele Themen, die wir in der Bibel finden, die uns heute beschäftigen. Und wir dürfen gerne eine Bibel zur Hand nehmen und dürfen gerne den Text aufschlagen. Wir sind da ganz weit vorne der Bibel, auf der 10. Seite. Im ersten Buch Mose, im ersten Buch von der Bibel, erste Buch Mose im Kapitel 16 sind wir da. Also auf der Seite 10, erste Buch Mose, Kapitel 16, dort heißt es, Sarai will Gott nachhelfen, Hagar und Ismael. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos, sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Ber Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ja, was für eine Geschichte. Unglaublich spannend, unglaublich, wie da schon Leihmutterschaft beschrieben wird. Vielleicht erinnern wir euch noch an das letzte Kapitel von dieser Abraham-Geschichte. Abraham-Geschichte ist schon ein bisschen länger her. Gerade Kapitel vorher, 1. Mose 15, gibt Gott Abraham ja das Versprechen her und sagt, du wirst so viel Nachkommen haben wie Stern am Himmel. Und Gott schließt mit dem Abraham einen Bund. Mögen euch noch vielleicht erinnern, gell? Die ganzen 3-jährigen Tiere sind zerteilt worden, auf 2 Seiten aufgereiht. Und Gott selber hat den Bund geschlossen. Gott selber hat sich verpflichtet und hat gesagt, hey, wenn ich den Bundschluss mit dir habe, du kriegst einen Sohn, das ist ganz sicher. Und wenn ich das Versprechen nicht halte, dann muss ich selber sterben. So ein Bund hat Gott geschlossen. Also wie ein Schwur, so ein richtig starker Bund hat Gott geschlossen. Und der Abraham, er hat geglaubt, heißt es, er hat dem Versprechen geglaubt. Er ist sich sicher gewesen, Gott haltet sein Versprechen. Was Gott verspricht, das haltet er. Und darum ist es so überraschend, dass gerade im nächsten Kapitel Hagar als Leihmutter ins Spiel kommt. Natürlich wissen wir wissen nicht, wie viel Zeit ist zwischen den beiden Kapiteln, was ist dazwischen passiert. Dummerweise hat niemand ein Kalenderblättchen eingeklebt, sodass wir es ein bisschen datieren könnten. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ist vergangen. Aber wir wissen, der Abraham und Sarah, die sind schon zu dieser Zeit 10 Jahre in dem Land Kanaan gewesen. Steht im Text, 10 Jahre lang, mindestens 10 Jahre lang, haben sie also gewartet darauf, dass Gott sein Versprechen hält, dass die Verheißung in Erfüllung geht. Und wir haben noch gelesen, der Abraham ist 86 gewesen, wo der Ismael auf die Welt kam. Also wird er etwa 85 gewesen, nimmt man an. Und Sarah 10 Jahre jünger, etwa 75. Und 10 Jahre lang hat sich offenbar gar nichts bewegt. Sarah hat in dieser Zeit nicht einmal eine Scheinschwangerschaft gehabt. Also nach diesen 10 Jahren hat sie zum Abraham gesagt, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Sie hat gesagt, hey Abraham, mach mal endlich die Augen auf. Hör auf, irgendwie träumen. Siehst du irgendwo ein Kind? Wach auf von dem Verheißungstraum. Gott hat mir kein Kind geschenkt. Und in der Lutherbibel wird es noch etwas wörtlicher übersetzt. Dort heißt es, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gott hat mich verschlossen. Sarah sagt, Gott hat mir irgendwie die Gebärmutter zugeneigt mit doppeltem Sternlefaden. Da geht gar nichts. Für Sarah war klar gewesen und Gott ist schuld dran. Gott will offenbar nicht, dass sie ein Kind kriegt. Er gönnt mir das nicht. Auf jeden Fall merkt man, Sarah ist ehrlich. Sie heuchelt nicht etwas um, sondern sieht Vater gerade, was sie denkt. Und schlussendlich hat er so ihren Mann gemacht, nämlich in 1. Mose 15, haben wir letztes Mal auch gehört, sagt der Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Also in der Sambedi denken wir mal an ihre Sklaven. Und Abraham sieht eigentlich genau ähnlich. Er sagt, hey Gott, du hast mir kein Kind geschenkt. Und er hat Gott nicht verstanden. Und er hat die lange Warterei satt gehabt. Aber wir merken sogar, wenn zwei das Gleiche machen, ist es manchmal doch nicht so ganz das Gleiche. Weil der Abraham, merken wir, ist mit seiner Klage direkt zu Gott gegangen. Er hat direkt mit Gott geredet. Er hat Gott angeklagt. Er hat gesagt, du hast mir kein Kind geschenkt. Und er hat auch Gott nicht vorgeschrieben, was jetzt Gott zu tun hätte. Sondern er hat einfach Gott gesagt, hey, du hast mir kein Kind geschenkt. Aber er hat eigentlich keinen Plan. Er hat nicht gesagt, hey Gott, jetzt musst du das und das machen. Mein Plan ist so und so. Sondern er hat einfach gewollt, dass Gott ihm ein Zeichen gibt. Er hat ein Zeichen gefordert, hat gesagt, Gott, gib mir eine Bestätigung, gib mir ein Zeichen. Und schlussendlich hat er ihn die Sterne anschauen und Gott hat mit ihm den Vertrag geschlossen. Bei Sarah ist es etwas anders gewesen. Sie ist mit ihrer Klage, mit ihrer Not, ist sie nicht zu Gott gegangen. Mindestens wird sie es nicht berichtet. Es wird nicht erzählt, Sarah hat mit Gott geredet, sondern sie ist mit ihrer Not zum Abraham gegangen. Das ist auch keine schlechte Adresse. Sie ist mit ihrer Not zum Abraham gegangen. Und Sarah hat irgendwie aber auch die Hoffnung aufgegeben, dass Gott irgendetwas tun könnte. Und darum hat sie sich selber schon einen Plan zurechtgelegt. Sie hat einen Plan gehabt, sie genau gewusst, was sie jetzt machen will. Nämlich der Plan war, dass der Abraham ihre Sklavin nimmt, Hagar, und dass sie dann ein Kind kriegt und dass das Kind dann ihres Kind ist. Also ein Plan. Sie hat sich schon das zurechtgelegt. Sie hat das Gefühl gehabt, ich muss die Sache jetzt selber in die Hand nehmen. Sie hat nicht Zeichen gefordert von Gott, sondern sie hat der Abraham aufgefordert und gesagt, hey, mach etwas. Sie hat das Gefühl gehabt, hey, jetzt, wenn Gott schon nichts tut, muss ich wenigstens etwas tun. Hilf dir selbst, sonst hilft dir eben niemand. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle können Sarah ein Stück weit verstehen. Einfach nur da hocken, warten, bis mal ich vielleicht Gott irgendetwas tut. Das ist auch nicht so meine grösste Stärke. Viel lieber tun irgendwie Pläne schmieden oder etwas überlegen, einen Plan machen, Lösungen suchen. Das liegt mir mehr im Blut, als einfach da zu hocken und denken, ja gut, jetzt müssen wir mal geduldig sein, mal warten. Und die Frage ist auch, ja, ist es denn eigentlich so falsch, sein Schicksal eben selber in die Hand zu nehmen? Ist es denn falsch, Pläne zu schmieden? Soll man einfach nur da hocken, Tee trinken und warten, bis Gott eingreift, bis Gott etwas tut? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach mal zu schauen, ja, wie fängt die Geschichte eigentlich an? Und ich habe gemerkt, ganz entscheidend ist auch, unser Gottesbild, so wie wir über Gott denken, das prägt unsere Handlungen mehr als alles andere. Die Frage ist schon, wie hat denn eigentlich Sarah über Gott gedacht? Es ist natürlich schwierig, aus diesen Bibeltexten zu sagen, wie hat sie wirklich gedacht über Sarah? Eben, wir lesen noch nicht viel, wie hat sie mit Gott geredet, wie ist sie zu Gott gestanden, wie hat sie gedacht über Gott? Und darum, vielleicht tun wir der Sarah aber jetzt Unrecht, gell? Vielleicht will sie dann im Himmel mal mit mir reden über die Predigt, sagen, hey, also, du hast mir auch so in die Pfanne gehauen, aber dabei habe ich ganz anders gedacht. Aber das ist einfach mal meine Vermutung. Und ich habe gemerkt, ganz oft denken wir auch ganz ähnlich über Gott. Sarah hat gedacht, Gott ist das Problem. Sie hat ja am Abraham gesehen, hey, Gott hat mich verschlossen. Er ist die Schuld. Er ist die Schuld an meiner Kinderlosigkeit. Er ist das Problem. Er hat nicht wollen, dass ich ein Kind kriege. Er hat mich verschlossen. Also Gott ist das Problem. Aber wahrscheinlich das Gegenteil. Gott ist nicht das Problem, sondern er ist die Lösung. Und Gott ist der Einzige, der alle Probleme lösen kann. Und Sarah hat auch gedacht, Gott hat mich nicht gern. Wenn er mich nämlich gern haben würde, dann hätte ich schon längst einen Haufen Kind. Aber wahr ist das Gegenteil. Gott hat jeden Mensch gern. Und er hat alle so gern, dass er den im Neuen Testament, dass wir den lesen, hey, er hat sogar seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt und hat seinen Sohn für uns sterben lassen. Das ist die Wahrheit. Und Sarah hat gedacht, Gott hat mich vergessen. Hey, 10 Jahre lang warten wir schon, es passiert einfach nichts. Es macht den Eindruck, Gott, er hat uns vergessen. Ich meine, es sind so viele Menschen, wie sollen dann noch alle denken? Und ich glaube, Gott hat einfach mal etwas versprochen, aber dann hat er uns irgendwie aus den Augen verloren. Aber auch das stimmt nicht. Gott kann keinen Mensch vergessen. Und so wie eine Mutter ihre Kinder nicht vergessen kann, heißt, wie man ein Prophet kann, auch Gott seine Kinder, uns Menschen nicht einfach vergessen. Und Sarah, für Gott denkt, Gott hat gern keinen Plan. Zuerst verspricht er uns einen Sohn und dann passiert jahrelang einfach nichts. Es ist total chaotisch, es ist planlos. Was macht er denn eigentlich? Und wir merken, Gott hat einen Plan. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, Gott hat für jeden Tag, für jeden Mensch einen Plan. Und er hat alles im Griff, auch wenn wir es überhaupt nicht sagen. Und Sarah denkt auch, hey Gott, er braucht meine Hilfe. Ich muss ihm helfen. Wenn ich mir jetzt nicht selber helfe, dann hilft mir niemand. Gott hat es nicht geschafft, unseren Sohn zu schenken, also muss ich doch jetzt mal selber eingreifen. Ich muss Gott nachhelfen. Alleine packt er es nicht, der Gott. Er schafft es nicht. Er bringt es her. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er die Schere verlegt, zum Gebärmutter draufschneiden. Ich weiß auch nicht was. Also auf jeden Fall denkt sie, hey, Gott, sorry, du hast deine Chance gehabt, aber jetzt, ich glaube, jetzt muss ich mal dran. Ich schaffe das. Und natürlich merken wir, wenn wir darüber nachdenken, Gott ist allmächtig. Er packt alles, er kann alles und er braucht keine Hilfe von niemandem. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir Gott helfen müssen, ist es für Gott sicher auch etwas Witziges. Gell? Ich denke, Gott schaut so vom Himmel an und denkt, ah was, die kleinen Menschen, sie wollen mir helfen. Das ist aber goldig, das ist herzig. Sie wollen mir helfen, gut. Also wirklich richtig goldig ist am Ende so mit kleinen Kindern, die sagen, Papa, ich helfe dir. Und denkst, okay, also super, dass du helfen willst. Aber eigentlich gell, kannst du mir noch gar nicht so viel helfen. Ist ja total schwierig. Gell? Und wir merken, das Gottesbild, das uns da entgegenkommt, ist total schief. Aber sie denken, Gott ist das Problem, Gott liebt mich nicht, er hat mich vergessen, er hat keinen Plan, er braucht meine Hilfe. Und wenn wir so denken über Gott, dann wird es gefährlich. Weil dann sind wir in grosser Gefahr, uns selber zu schaden. Weil dann wäre es wahrscheinlich besser, so einen Moment eben nicht eigenmächtig irgendetwas zu machen, sondern zuerst mal einfach mit Gott ins Gespräch kommen und das Gottesbild überdenken und vielleicht auch korrigieren lassen. Und Sarah, sie hat trotzdem einfach ihren Plan durchgezogen. Sie ist zum Abraham gegangen und hat ihm vorgeschlagen, eben, gell, da, Hagar, meine Magd, die könntest du durch eine zweite Ehefrau heiraten und könntest so zu einem Kind kommen. Für uns ist es sonnen klar, also das ist kein guter Plan. Wenn man kein Kind kriegt, ist es wirklich tragisch. Es ist zu dieser Zeit sowieso, das ist eine absolute Tragödie. Aber bei uns, gell, das geht nicht. Man kann nicht mit der erstbesten Sekretärin ins Bett gehen, wenn man ein Kind will. Das macht man einfach nicht, das geht gerne nicht. Und das ist auch bei uns gesetzlich verboten. Gell? Bei uns wird man angeklagt wegen Polygamie, also viel Ehe quasi. Man kann nur mit einer Frau geheiratet sein bei uns. Man wird angeklagt wegen Menschenhandel. Man kann nicht einfach so Menschen verfügen. Man wird angeklagt wegen Zwangsheirat, wegen sexuellem Missbrauch. Das geht gar nicht. Und eigentlich kann man nur den Kopf schütteln über den Abraham, dass er ja sagt zu so einem Plan. Aber was da abgelaufen ist, ist im Alten Orient ganz normal gewesen. Absolut legal. Das hat man halt so gemacht. Und wir denken auch, ja, aber die arme Hagar, die ist aber einfach wie eine Kuh verschoben worden quasi. Ja, du bist jetzt nur mehr Magd, du bist jetzt Ehefrau und so. Musst jetzt halt einfach. Aber eigentlich, wenn wir dann nachher weiterlesen, merken wir, der Stolz von der Hagar, jetzt schwanger sie und so, merken wir, die Hagar hat sich nicht abgewertet gefühlt oder umgeschoben, sondern ich glaube, für sie ist es eher eine Aufwertung gewesen. Sie ist nur länger die Magd gewesen, nur länger die Sklavin, sondern sie ist jetzt quasi die zweite Frau gewesen vom Patriarch, vom Abraham, also quasi eine erste Nebenfrau. Also sie hat eigentlich mit dem einen gewaltigen Sprung gemacht auf der Karriereleiter. Das war wohl auch ihre einzige Chance gewesen, mal wegzukommen von dieser Sklavenarbeit. Und wahrscheinlich hätte ja niemand müssen zwingen. Wahrscheinlich ist es sogar einverstanden gesehen. Also für uns ist es ganz schwierig zum Nachvollziehen, gell, wie man so kann denken, aber eben, es ist schon ein paar Jahre her. Und wir merken, Sarahs Plan ist also total legal gewesen. Also hat man einfach so gemacht zu dieser Zeit. Das war nichts abartig gewesen oder nicht irgendwie komisch. Aber wir merken auch da, auch wenn etwas legal ist und jeder so macht, passt es noch nicht, dass es wirklich Gottes Willen entspricht. Und wir merken auch heute, gell, heute ist es eigentlich total legal, wenn man mit seinem Freund, mit seiner Freundin einfach mal Zimmer zieht, macht jeder so. Man heiratet nicht einfach, sondern denkt, ja, man muss erst mal ein bisschen ausprobieren, ob das wirklich auch klappt, ob das Zimmer stimmt oder so. Gell. Und da sagt Gott, hey, das ist kein guter Plan. Ihr schadet euch selber damit, weil man kann eine Ehe nicht ausprobieren. Warten besser, bis sie dafür wirklich parat sind. Und ich denke, das Konkubinat ist so etwas wie, wenn ich auf dem Autosalon in Genf mal einfach in ein Auto sitze, um es auszuprobieren. Gell? So in einem Alpha denkst du, ja, ist das mal spannend, ich hocke mal hier, mal ausprobieren, wie fühlt sich das an in dem Alfa Romeo oder so. Und natürlich ist mir von Anfang an klar, ja, wenn es mir langweilig wird, ich kann jederzeit wieder aussteigen. Das Auto fährt ja nicht, gell? Ich kann wieder aussteigen. Aber ich fühle mal, ja, wie fühlt sich der Sitz an, kann wieder noch das Radio einschalten. Aber ich habe natürlich keine Ahnung, ja, wie fühlt sich der Motor an, wie ist so die Strassenlage, wie fährt das Auto eigentlich, ich habe keine Ahnung davon. Aber das eigentlich wäre das Entscheidende an einer Probefahrt. Weil ich will ja wissen, wie das Auto fährt. Nur zum Sitzen brauche ich ja kein Auto. Ich habe ja noch ein Wohnzimmer, gell? Ich kann auch dort hocken, wenn ich hocken will. Das ist ja nicht das Entscheidende, sondern ich brauche ein Auto zum Fahren. Und darum kann ich eigentlich auf dem Autosalon ein Auto nicht Probe fahren. Das geht ja nicht. Aber genau gleich ist es, wenn du einfach denkst, ich kann das Heiraten ausprobieren, ich kann mal im Konkubinat sein. Und du merkst, in diesem Setting kann ich jederzeit auch wieder aussteigen. Darum ist es auch schwierig zum Ausprobieren. Es ist einfach nicht das Gleiche, weil ich weiß, jederzeit, ich bin ja nicht gebunden an irgendetwas. Jederzeit kann ich wieder aussteigen. Und wenn es mir nicht passt, wenn es mir langweilig wird, dann gehe ich halt wieder. Man sitzt vielleicht schon in dem Ehekarren drin, man tut so als ob, aber er fährt höchstens im Schritttempo, weil man ja vielleicht aussteigen will. Aber erst wenn man dann wirklich verheiratet ist, fährt das Eheauto tatsächlich los. Natürlich, gell, kann man auch sagen, ja, aber man kann das so fromm begründen, steht ja nie in der Bibel, du sollst nicht konkubinieren, steht nie, gell, also gibt kein 11. Gebot oder so etwas. Steht, gell, man könnte sagen, ja, aber steht doch, man sollte einander gern haben. Und es steht, Gott findet es nicht gut, wenn man alleinig ist. Also von dem her, gell, man kann so fromm begründen. Und vielleicht sind auch Abraham und Sarah mit Gottes Verheißung so jetzt ähnlich umgegangen. Sarah, vielleicht auch gesagt, Abraham, hey, du hast Gott einfach falsch verstanden. Lass mal zu, er hat dir einen Sohn versprochen. Dir, hast du schon mal überlegt, dir, hat er jemals gesehen, Sarah will die Mama sein, hat er dir das gesehen, Abraham? Der Abraham hat überlegt und gesagt, ja, nein, eigentlich hast du recht. Das hätte er gerne nie gesehen. Ja, siehst du, Abraham. Also, wenn er doch dir sieht, du kriegst einen Sohn, dann geht es vor allem um dich. Du wirst der Vater, das ist schon klar, das hat Gott versprochen. Aber er hat ja nie von mir geredet. Also, dann ist es ja eigentlich egal, wenn die Mama ist, oder? Also, verstehst du, Gott hat es ja gar nicht so krass gesehen. Vielleicht hat er es einfach anders gemeint. Vielleicht haben wir Gott falsch verstanden. Vielleicht müssen wir uns das nochmal überlegen, wie wir es wirklich gemeint haben. Und wir merken schon, bei Adam und Eva finden wir so ein bisschen ähnliche Argumente. Die Schlange sagt, ja, vielleicht hat Gott es ja ganz anders gemeint. Vielleicht hat er Gott einfach falsch verstanden. Hat Gott wirklich gesehen, ihr sollen von Kornbaum essen oder so. Und wir merken schnell, dass wir so Gedanken auch kennen. Vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, denken wir, vielleicht haben wir Gott einfach falsch verstanden. Vielleicht hätte er gar nicht wollen, dass sie, vielleicht will er gerne, dass sie eine Frau so, die ihm glaubt. Sonst hat er schon längst auch nicht gefunden. Vielleicht ist es ihm gar nicht so wichtig, vielleicht kann ich auch irgendeine Frau heiraten. Und schließlich macht es Gott ja gleich, er liebt alle, Moslem, Buddhisten, also was soll's? Und wenn du merkst, wenn du so Gedanken hast, und du merkst, oh, vielleicht habe ich Gott falsch verstanden und fängst an, die Bibelverse auseinander pflücken, dann ist es vielleicht einfach gut, mit Gottes Gespräch zu kommen. Nicht einfach dem irgendetwas zu machen, sondern mit Gottes Gespräch und zu sagen, hey, wie ist das gemeint? Wie genau ist das? Und selbstverständlich tut es auch immer wieder gut, mit anderen Christen darüber zu reden. Ja, wie verstehst du das? Wie verstehst du den Text? Wie verstehst du die Stelle? Was sagt Gott wirklich? Was ist ihm wirklich wichtig? Aber wenn wir uns die Bibel selber zurechtbügen und eigenmächtig handeln, kommt es oft schief. Hallo, Abraham und Sarah müssen erfahren. Zuerst ist eigentlich alles rumgelaufen, gell? Hagar ist zack, bumm, schwanger geworden. Aber bei ihr ist nicht nur der Bauch gewachsen, sondern auch ein Mutterstolz. Und nach hat sie angefangen, Sarah richtig zu verachten. Weil jahrelang, gell, sie umgekehrt gewesen. Sarah ist Herrin gewesen, Chefin gewesen und Hagar Sklavin. Und jetzt ist es plötzlich umgedreht gewesen. Jetzt hat sie etwas gehabt, was Sarah nicht hatte. Hagar ist schwanger gewesen und Sarah immer noch nicht. Und je grösser der Bauch geworden ist, desto grösser schon ihr Stolz geworden. Aber auch der Neid und der Zorn von Sarah sind immer grösser geworden. Und sie hat sich dann beim Abraham beschwert und hat gesagt, jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sarah sagt dem Abraham, du bist schuld an meinem Elend. Und wir denken, ja, Moment jetzt einmal, wer eigentlich hätte die fatale Idee gehabt mit der Hagar? Wer hätte eigentlich die Idee gehabt? Ist es nicht für dich Sarah selber gesehen? Und wir merken auch so langsam so ein bisschen ein Muster. Die Schuld sind die anderen. Anstatt die Situation auszuhalten und zu warten, sucht man Entschuldigen. Sie hat gesagt, Schuld, dass ich kein Kind habe, ist Gott. Er ist Schuld. Er hat mich verschlossen. Und wenn das nächste Schuld oder schlechte Behandlung durch Hagar ist, der Abraham. Natürlich, wir haben wieder einen Schuldigen gefunden. Er ist Schuld. Und so schnell tappen wir auch in die Falle, dass wir einfach einen Schuldigen suchen. Wenn es in der Schule schlecht läuft, halten wir das nicht aus. Wir suchen einen Schuldigen. Und ganz klar, da gibt es welche. Der Lehrer ist schuld. Ja, wer denn sonst? Wer soll sonst schuld sein? Also, gell, das unser Kind könnte ein Problem sein. Nein, das geht ja gar nicht. Und wenn es in der Partnerschaft schlecht läuft, ist schon klar, ja, der Partner, er ist schuld. Ja, aber mit so einem kannst du nicht zusammenleben. Und wenn es in der Nachbarschaft schlecht läuft, ist schon klar, Nachbarn, die sind schuld. Ja, klar. Also, wieso müssen wir ja nicht weit suchen? Und vielleicht ist es einfach, gell, in solchen Situationen besser, einfach mal anzuhalten und mit Gott darüber zu reden. Mit unserer Klage, mit unserer Not zu ihm zu gehen, anstatt andere anzuklagen. Und der Abraham, gell, er lässt die Anschuldigung nicht auf sich sitzen. Man hat auch das Gefühl, er will sich gar nicht wirklich darum kümmern. Er sagt ja, okay, bin ich halt nur geheiratet mit der Hagar, dann soll sie wieder deine Sklavin sein, wir machen wieder wie früher und so. Und Sarah findet es super, okay. Und die Hagar muss dann Drecksarbeit machen. Also die mindeste Arbeit, sie demütigt Hagar, wo sie nur kann. Alles Mögliche muss sie machen, vielleicht so Kamel, Dreckzimmer lesen oder was auch nicht was, gell, was sie da alles machen muss. Und niemand nimmt da Rücksicht, dass sie schwanger ist und vielleicht mal eine Pause bräuchte. Und Hagar hält es nur aus. Und sie haut ab. Und damit ist auch der ganze schöne Plan von der Sarah eigentlich kaputt. Also wenn die ja abhaut, Leihmutter mit dem Baby, gell, merkt man, bei so Leihmutterverträgen ist ganz wichtig, gell, man muss sich verpflichten, da zu bleiben, das Baby dann abzugeben. Aber wenn die Leihmutter abhaut, ist quasi alles vorbei. Der ganze Plan im Eimer. Und Hagar ist in die Wüste geflüchtet und dann lesen wir der goldige Vers für dem Kapitel, gell, wir suchen mit dem Mammut immer wieder den goldigen Vers, welcher Vers ist besonders toll, für mich einfach ein goldiger Vers, wo die Hagar sieht, aber der Engel des Herrn fand sie. Eigentlich ist es eine ganz spannende Formulierung. Es klingt so, wie Gott die Hagar hat müssen suchen. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie hingelaufen? Ich finde sie gerade nicht. Es klingt so, wie er hat müssen suchen. Aber natürlich hat Gott ganz genau gewusst, wo sie ist. Und mit dem Ausdruck finden soll deutlich gemacht werden, hey, Gott hat sich ganz besonders um die Hagar gekümmert. Es war ihm nicht einfach egal gewesen, sondern er, der grosse Gott, hat sich um sie gekümmert, um eine davongelaufene, schwangere ägyptische Magd. Und erstaunlich ist, dass die Bibel eben viel von der Hagar berichtet. Es kommt nachher dann nochmal ein Kapitel, wo es auch wieder um die Hagar geht. Und wir merken, die Hagar ist Gott offensichtlich wichtig. Und es ist sehr erstaunlich, dass die Hagar im ganzen Koran nicht einmal erwähnt wird. Obwohl, sie ist ja eigentlich die Mama vom Ismael. Ihr wird der Stammvater der Araber, ist eine zentrale Figur, aber von ihr lesen wir nichts. Aber Gott, ihm ist Hagar wichtig gewesen. Er ist der Hagar nachgegangen. Und Hagar, ich glaube nicht, dass sie mit Gott gerechnet hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie etwas gespürt hat von Gott. Und trotzdem ist ihr ganz nach gewesen. Und vielleicht bist du auch in so einer Situation, wo es spätet und es hat sich nichts bewegt, nichts hat sich verändert, sondern es ist vielleicht nur noch schlimmer geworden. Vielleicht hast du auch darauf gewartet, dass Gott etwas tut, dass er eine Verheißung erfüllt, so wie bei Sarah und Abraham, aber nichts hat sich bewegt und du denkst, ja, hat mich der Gott überhaupt gern? Hat er mich vielleicht einfach vergessen? Hat er schon einen Plan? Aber so wie er zu dieser Zeit Hagar in der Wüste gefunden hat, hat er auch uns schon längstens gefunden. Sondern er weiß, wie es uns geht und er ist uns ganz nach. Er umgibt uns von allen Seiten und hat seine Hände über uns. Und mit ihrem grössten Problem sieht der König David mal, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und genau die Erfahrung hat auch Hagar gemacht. Gott hat ihr zerbrochene Herz gesehen, ihr Elend, ihre Not und er hat ihr geholfen. Und Gott hat der Hagar aber nicht nur geholfen, sondern wir merken es in dem Text, hat sie auch ganz schön herausgefordert. Der Engel hat nämlich gesehen, hey Hagar, du gehst jetzt wieder zurück, wo du hergekommen bist und du tust dich unter die Hand von der Sarah demütigen. Wieder zurückgehen. Die Hagar hat auf die Anweisung vom Engel keine Antwort gegeben. Man könnte sagen, es hat ihr aber jetzt Sprache verschlagen. Die Frage ist auch, wie kann man das von ihr verlangen? Sie ist ja gerade drum weggelaufen, weil sie es nur ausgehalten hat unter dieser Sarah. Und jetzt soll sie zurückgehen. Kann sich auch überlegen, ja, wie werde ich dort empfangen werden, wenn ich einfach davon gelaufen bin. Wird so ein freundlicher, herzlicher Empfang werden? Was wird sie sagen? Wird ich dann vielleicht noch mehr geplagt? Die Frage ist, verlangt Gott nicht ein bisschen viel oder zu viel von der Hagar? Ist nicht eine Zumutung? Ist die Forderung von Gott nicht eine Überforderung? Die Hagar soll wieder zurückgehen. Kann sein, dass Gott auch uns manchmal herausfordert, dass er will, dass wir uns so Schwierigkeiten stellen, dass wir in Not einfach mal ausharren und trotz allem geduldig bleiben, dass wir nicht versuchen, Schuldige zu finden und uns so irgendwie rauszuziehen. Verlangt Gott nicht zu viel, überfordert er uns nicht, kennt er schon unsere Grenzen. Und wir merken es aber auch, Gott gibt nicht nur Anweisungen, Gott hat nicht nur einen Gang jetzt zurück und tu dich mal unterordnen, sondern er gibt dir auch eine Verheißung auf den Weg. Er gibt dir wie eine neue Perspektive. Er sagt dir, hey Hagar, du wirst einen Sohn kriegen und der Sohn wird auch ganz viel Nachkommen haben. Hey, aus dir gibt es ein ganzes Volk. Er gibt dir eine gewaltige Verheißung mit auf den Weg. Und das macht Hagar fröhlich. Sie sagt, hey, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mir nicht einfach egal bin. Ich bin nicht einfach nur ein Magd, ein Sklavin, sondern du bist ein Gott, der mich sieht, der mich wertschätzt, der mir ganz nah ist. Du hast mich angeschaut, du kümmerst dich um mich. Und die Erkenntnis ist ziemlich genau das Gegenteil, was wir am Anfang angeschaut haben von dem Gottesbild von der Sarah. Sarah denkt, Gott ist das Problem. Und Hagar denkt, Gott hat eine Lösung für mich. Er hat eine Lösung, er weiß genau, was jetzt gut ist, er weiß genau, hey, in der Wüste kannst du nicht ein Kind gebären. Das kommt nicht gut. Wenn du jetzt da bleibst, da gibt es kein Wasser, es gibt nichts, geh du zurück. Das ist meine Lösung. Und ich gebe dir aber auch Versprechen mit. Hey, es kommt gut. Du wirst einen Sohn kriegen. Das Kind stirbt nicht. Es kommt auf die Welt. Und du darfst wissen, auf dem Mut liegt eine Verheißung. Und Sarah denkt, Gott liebt mich nicht. Und Hagar hat ganz fest gespürt, hey, der Gott hat mich gern. Er schaut mich an. Er findet mich da in der Wüste. Er ist mir nachgegangen. Er ist mir begegnet. Er hat mich gern. Sarah denkt, Gott hat mich vergessen. Und Hagar hat genau das andere erlebt. Sie hat erlebt, hey, der Gott hat mich überhaupt nicht vergessen, sondern er ist die ganze Zeit schon da gewesen und er sieht mich. Und Sarah denkt, Gott hat keinen Plan. Er weiß nicht, was er tut. Und Hagar denkt, doch, ich merke, Gott hat einen Plan. Er weiß ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Sarah denkt, Gott braucht Hilfe, ich muss ihm helfen. Und Hagar hat entdeckt, Gott, er hilft mir, er steht mir zur Seite. Und die Frage ist, wo ist unser Gottesbild schräg? Und wo ist es vielleicht daran, einfach geduldig zu sein, zu warten, bis Gott eingreift? Und wo habe ich vielleicht schon eigenmächtig gehandelt? Einfach mal denkt, jetzt muss er die und einfach etwas gemacht, wo man nachher merkt, das ist nicht gut gekommen. Das ist nämlich ganz tragisch, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, merken wir, durch das eigenmächtige Handeln, gell, ist so viel Not, du könntest sagen, auf die ganze Welt kommen. Gell. Wir wissen alle, von Ismail ist nachher der Islam rausgewachsen und bis heute gibt es immer wieder Streit und Krieg in Israel, zwischen Israel und Araber. Natürlich kann man nicht sagen, die Israelis sind unschuldig, gar nicht, aber es gibt bis heute ist einfach ein riesen Konflikt her. Alles hat angefangen mit dieser Entscheidung, jawohl, ich muss Gott helfen, er packt es nicht. Der Gott ist aufgeschmissen, jetzt muss ich das Zeug in die Hand nehmen. Ja, und damit wir das Warten einfach schon mal ein bisschen üben können, warten in der Situation, einfach geduldig bleiben, trotz allem, und damit wir ein bisschen Zeit haben, um über die Fragen und über das Gottesbild nachzudenken, schauen wir uns einen 3-Minuten Countdown an. Wartet, und dann haben sie das Gefühl gehabt, jetzt ist es Zeit, dass wir die Sache selber in die Hand nehmen. Also ich habe grosses Verständnis für sie. Wie gesagt, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, wenn es so lang geht und man nichts sieht. Und trotzdem gilt es, Gott hat einen guten Plan, auch wenn wir es überhaupt nicht verstehen. Und wenn wir es fühlen, ist es so weit weg. Ja, und ich möchte am Schluss mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte von der Hagar. Danke, dass du dich so um sie gekümmert hast. Danke, dass wir immer wieder dürfen mit unserer Not, mit unseren Fragen zu dir kommen. Hilf uns, dass wir nicht plötzlich ganz falsch über dich denken. Hilf uns immer wieder daran zu denken, dass du es nur das Beste für uns willst. Danke vielmals, dass du uns auch Geduld schenkst, wenn es einfach nicht vorwärts geht und wir irgendwo feststecken. Schenk uns dann deine Geduld, schenk uns dann deine Hoffnung. Amen.